Wir stehen in unserer Predigtserie zu Gesetz und Evangelium und haben das letzte Mal den Bereich der Heiligung abgeschlossen. Und ich habe gesagt, dass ich danach gewisse Dinge sagen werde, so Einzelthemen, die dazu gehören, in den ganzen Bereich von Gesetz und Evangelium. Ich sehe, dass es einige Gäste hier hat, und um denen vielleicht einen Zugang zu ermöglichen zur Predigtserie, möchte ich einfach sagen, der Begriff von Gesetz und Evangelium ist ein theologischer Begriff, den die Theologen brauchen, um die ganze Frage von Rechtfertigung und Heiligung zu thematisieren. Das haben wir miteinander gemacht. Ich kann da nicht wieder bei Adam und Eva beginnen. Ich möchte heute jetzt weitergehen in diesem Bereich und den Bereich von Versuchung und Sündlosigkeit angehen. Muss aber auch gerade sagen, dass ich das zweiteilen werde. Wir werden das nächste Mal eine spezifisch adventistische Problematik anschauen, die ich heute schon anspreche. Aber ich werde euch nächstes Mal sagen, wie es dazu kommt, dass solche Ideen geboren werden und in der Gemeinde dann nachher Fuß fassen. Das aber erst das nächste Mal, heute spreche ich das nur an. Vor einiger Zeit habe ich einen adventistischen Theologiestudenten Folgendes sagen gehört. Er hat gesagt, um in der Endzeit versiegelt zu werden, muss man schon vorher sündlos leben, denn Gott wird in der Endzeit nur jene versiegeln, die sündlos leben. Als ich das gehört habe, habe ich viel nachgedacht, weil es hat mich beeindruckt, diese Aussage. Und sie hat mich beschäftigt. Und es ist nicht das Einzige, was ich in diesem Zusammenhang in unseren Kreisen schon gehört habe. Es gibt ja auch die Vorstellung, dass die Gläubigen nach Abschluss der Gnadenzeit, wenn also bildlich gesprochen, Jesus aus dem Allerheiligen herausgegangen ist oder damit der Versöhnungsdienst abgeschlossen ist, dass also die Gläubigen nach Abschluss der Gnadenzeit, wenn es keine Versöhnung mehr gibt, sündlos leben müssen in dieser Zeit von Abschluss der Gnadenzeit, bis Jesus wiederkommt. Weil, Begründung, es dann ja keinen Fürsprecher mehr gibt im himmlischen Heiligtum und damit auch keine Vergebung. Das ist so das, was ich euch das nächste Mal erklären möchte, wie das dazu gekommen ist, zu dieser Überlegung. Wir haben schon, jetzt sollte man auf die Predigtfolien schalten. Noch eins weiter, jawohl, danke vielmals. James Docker, ein evangelischer Theologe, hat schon vor Jahrzehnten geschrieben, dass alle Irrlehren ihren Ursprung in einem unzureichenden Sündenverständnis haben. Und wie recht er hat, werden wir heute sehen. Also die Frage, können wir sündlos leben? Müssen wir sündlos leben, um dann ganz am Schluss versiegelt zu werden? Werden wir nach Abschluss der Gnadenzeit bis zur Wiederkunft sündlos leben müssen oder können? Und das ist der Hintergrund für die heutige Predigt, den ersten Teil. Nun, vordergründig beschäftigen wir uns hier ja mit Lehrfragen, also über das biblische Sündenverständnis. Aber hintergründig geht es mir um all die religiösen Ängste, die solch falsche Vorstellungen verbreiten können. Und achtet jetzt darauf, die tönen alle sehr fromm und gut. Und wenn man sagt, aber das ist ja gar nicht möglich, dann kommt das Totschlagargument schlechthin. Sollte Gott etwas unmöglich sein? Das beendet jede Diskussion und jeden Dialog. Und du kannst behaupten, was du willst. Sollte Gott etwas nicht möglich sein? Natürlich könnte Gott, aber macht er es auch? In der dritten Predigt dieser Serie habe ich darauf hingewiesen, dass ich dieses biblische Sündenverständnis vertiefen werde, und das ist die heutige Predigt dazu. Und damals haben wir einen kapitalen Unterschied zwischen Sünde, groß geschrieben, Einzahl festgestellt, und Sünden, Mehrzahl, klein geschrieben. Ich kann hier nicht alles wiederholen, sondern möchte nur kurz in Erinnerung rufen, dass die Bibel unter Sünde, Einzahl, groß geschrieben, einen Zustand, nämlich die Entzweiung des Menschen von Gott versteht, die durch Misstrauen Gott gegenüber entstanden ist. Die Sünden, Mehrzahl, sind demnach einzelne Handlungen, die aus dem Zustand dieser Entzweiung entstehen. Aber das Problem der Sünde ist eine Sache. Das ist ein Zustand. Und Sünden sind Handlungen. Also er kennt drei Elemente: den Zustand der Rebellion, der Begriff der Sünde, eine zerbrochene Beziehung und dann als Folge autonome Handlungen. Und bevor wir nun im Detail darauf eingehen, auf das biblische Sündenverständnis, möchte ich vier Vorbemerkungen machen. Die erste: Jesus sagt in der Bergpredigt zu den Jüngern, denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Pharisäer und Schriftgelehrten, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Wir haben diesen Text auch schon mal angeschaut, gestreift. Und meine Frage: meinte Jesus damit, dass die Jünger akribischer, pedantischer als die Pharisäer das Gesetz einhalten sollten? Und ihr wisst ja, was Jesus den Pharisäern zum Vorwurf macht. Ihr verzehntet Kümmel, Dill und Minze, und quasi das Größte im Gesetz lasst ihr dahinten. Er sagt also, ihr seid sehr genau im Einhalten des Gesetzes. Kann diese pharisäische Gerechtigkeit überhaupt noch überboten werden? Waren die Pharisäer zu wenig genau? Nein, mit der Forderung nach einer besseren Gerechtigkeit meint Jesus nicht noch mehr von dieser detaillierter, pedantischen Gesetzeseinhaltung. Also nicht quantitativ mehr oder besser, sondern eine andere Gerechtigkeit, qualitativ eine andere Gerechtigkeit. Besser meint deshalb nicht mehr, sondern anders. Und Jesus erläutert in der Bergpredigt, wie die bessere und die andere Gerechtigkeit aussieht. Er geht dabei vom pharisäischen Gesetzesverständnis aus. Ich finde das immer einen guten Weg. Dort beginnen, wo die Leute sind, und dann sie weiterführen und mitnehmen zu einem neuen Verständnis. Dieses pharisäische Gesetzesverständnis, von dem auch die Jünger geprägt waren, hatten vor allem einen veräußerlichen, einen quantitativen Ansatz. Also vereinfacht gesagt, die Sünde liegt in dem, was man tut. Und indem man es nicht mehr tut, ist man gerecht. Steht nicht in der Bibel, dass die Sünde Übertretung des Gesetzes ist? Und wenn man es nicht mehr tut, dann ist man kein Sünder mehr. Dann übertritt man ja das Gesetz nicht. Und dann kommt Jesus in der Bergpredigt und baut auf diesem Verständnis auf und sagt: ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Wenn dich aber dein rechtes Auge zum Abfall verführt, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. Wenn dich deine rechte Hand zum Abfall verführt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle fahre. Nun ist dies nicht die einzige Stelle im Neuen Testament, in den Evangelien, wo Jesus hyperbolisch spricht, also übertrieben spricht. Das war damals eine bekannte Art in der Auseinandersetzung, in der Diskussion und in der Präsentation, um etwas auf den Punkt zu bringen. Man übertreibt es so, dass alle merken, das geht ja gar nicht, oder? Also das ist jetzt wirklich, und trotzdem bringt man den Punkt drüber. Hand abhauen, Auge ausreißen. Nun, Wir sind alle noch hier, haben unsere beiden Augen und unsere Hände. Wo bei den Pharisäern, wie bei den Pharisäern, das Verständnis darin liegt, dass Sünde erst in den Handlungen, also hier bezogen im Geschlechtsverkehr oder in Dingen oder Sachen liegt, also in Augen oder Händen und Genitalien, dann folgt Jesus konsequenterweise, dass man eben das Auge ausreißen soll. Also er führt das pharisäische Verständnis ad absurdum und sagt, ja okay, wenn das Problem in den Sachen liegt, dann eliminiere die Sache, oder? Und jeder hat gewusst und gespürt, es geht da oben eben weiter, oder? Ja, da müsste man vielleicht auch das Gehirn amputieren, oder? Ja, dann wäre man definitiv sündlos, weil man ja nichts mehr machen könnte. Die Stoßrichtung des Arguments von Jesus ist klar. Liegt die Sünde wirklich in den Gliedern, dann wohlan, lasst sie uns amputieren, oder? Aber das kann es nicht sein, weil ja dann quasi das Leben nicht mehr möglich ist. Die Sünde und die Sünden sind nicht zu bekämpfen, indem man die Körperteile amputiert, die dieses sündige Verhalten ausführen. Es gibt nur etwas, die bessere Gerechtigkeit, von der Jesus spricht. Weil Jesus führt ja die Leute, die ihm zuhören, mit dieser Argumentation an den Punkt und sie sagen sich, ja, das schaffe ich nicht. Es geht ja hier weiter. Und Jesus macht sie damit bereit für die bessere Gerechtigkeit, dass sie sich sagen, ich schaffe das nicht, ich brauche einen Erlöser. Das ist die ganze Absicht Jesu mit dieser Argumentation. Wenn ihr die Bergpredigt lest, dann merkt ihr, wie ein Theologe einmal richtig gesagt hat, man kann die Bergpredigt nicht ohne den Bergprediger haben, weil wir schaffen das nicht aus uns heraus. Jesus meint also mit diesen überzogenen Bildern nicht, dass wir sündlos leben können sollten, sondern will uns aufzeigen, erstens, dass wir einen Erlöser brauchen, weil das die bessere Gerechtigkeit ist. Eine Gerechtigkeit, die wir nicht aus uns herausschaffen. Und zweitens, dass der Kampf, und das ist die Absicht von Jesus mit diesem übertriebenen Bild, dass der Kampf gegen die Sünde entschieden geführt werden soll, aber auf der richtigen Art und Weise. Das war die erste Vorbemerkung. Die zweite Vorbemerkung ist, dass es um die Differenzierung von Versuchung und Sünde geht. Jesus wurde auch versucht, das heißt aber nicht, dass er damit schon gesündigt hat. Und auch bei uns ist es so, und es gibt ja verschiedene Aussagen, ich blende hier eine ein von George Knight, der gesagt hat, aus Versuchung wird erst dann Sünde, wenn ich erkenne, worauf sie abzielt, ihr in Gedanken Raum gebe und schließlich tue, wozu sie mich drängt. Und Luther, das bekannte Wort von ihm, wie man nicht wehren kann, dass einem die Vögel über den Kopf fliegen, aber wohl, dass sie auf dem Kopf nisten, so kann man auch böse Gedanken nicht wehren, aber wohl, dass sie in uns einwurzeln. Also am Kiosk nackte Frauen illustrierte zu sehen, das sind die Vögel über meinem Kopf. Und wenn ich dann noch einmal hinschaue, um zu schauen, wie es jetzt genau aussieht, mich daran zu begeilen, dann bauen die Vögel Nester im Kopf. Oder wenn mich jemand am Telefon frech herunterputzt und ich mich innerlich entrüste, so sind das die Vögel über meinem Kopf. Aber wenn ich dann quasi nachzudenken beginne, während der andere weiterredet, wie ich jetzt den am besten stillstelle und fertig mache, dann haben die Vögel Nester gebaut. Versuchung ist nicht mit Sünde gleichzusetzen, sondern eben mit den Kreisen der Vögel über unserem Kopf. Und jetzt wisst ihr so gut wie ich, oder gerade die Situation am Telefon, hey, da schaltet es so schnell auf die andere Seite, dass du nicht einmal denken kannst. Also das denkt von selbst. Also bei mir geht das so. Es ist nicht eine Pause dazwischen, wo man sich über so und jetzt, wie soll ich reagieren? Das geht boing, oder? Und ist schon da. Das Dritte. Es besteht ein Unterschied bezüglich der Auswirkungen von verschiedenen Sünden. Und das ist mir wichtig, bevor wir nachher auf das biblische Sündenverständnis eingehen. Wenn ein Erwachsener ein Kind sexuell missbraucht, dann hat das beileibe nicht die gleiche traumatisierende Wirkung auf das gesamte restliche Leben dieses Kindes, wie wenn ein Kind seine Mutter anlügt. Es sind beides Sünden, richtig. Es gibt große und kleine Sünden. Sie bleiben Sünden. Aber sie haben völlig andere Auswirkungen. Alle Sünden können vergeben werden und werden vergeben, wenn man Gott darum bittet. Aber man darf im Umgang mit Sünden, die gravierende Folgen haben, eben wie zum Beispiel sexuelle Ausbeutung von Kindern, nicht naiv sein. Und ich habe das erlebt in unseren Kreisen bei so einem Fall. Da sind dann die lieben Christen gekommen und haben gesagt, ja, wir müssen vergeben. Quasi und Tuch darüber und die Person sitzt wieder bei uns im Gottesdienst. Wir können nicht einfach sagen, Gott vergibt und wir vergeben auch und schwamm darüber. Das ist naiv. Wer Kinder sexuell ausbeutet, hat ein schweres psychisches Problem, das nicht mit Vergebung allein gelöst ist. Die Person braucht, auch wenn sie Christ ist, eine lange, andauernde Therapie mit einem speziell dafür ausgebildeten Therapeuten und muss dauerhaft vom Umgang mit Kindern ferngehalten werden. Die Person wird nicht mehr in der Kindersabbatschule arbeiten, auch nicht als Pfadfinder. Und das ist ja der Grund, weshalb wir als Kirche für all jene Leute, die sich mit Kindern betätigen, ein Blatt haben, das man unterschreiben muss, immer wieder von Zeit zu Zeit, dass man diese Anforderungen gelesen hat. Ihr kennt das hinten in der Broschüre, wo es um sexuelle Ausbeutung geht. Andererseits gilt auch, einer der hoffnungslosesten und unheilbarsten Sünden, sagt Ellen White, ist Eigendünkel und Stolz. Nicht deshalb, weil sie so große Auswirkungen hat, sondern eben, weil sie gerade nicht so große Auswirkungen hat und beratungsresistent macht, uneinsichtig. Es hat jemand einmal sehr treffend gesagt, die alkoholfreien Sünden sind schwerer anzugehen als die alkoholhaltigen. Und ist da was das damit gemeint? Und noch die letzte Vorbemerkung. Sünde ist kein quantitatives, sondern ein qualitatives Problem. Ein Sündenbegriff, der sich vor allem mit Sünden, also mit den Handlungen, beschäftigt, wie wir dies meistens tun, ist zu wenig radikal und greift auch zu wenig weit. Und ich möchte hier dazu John Paulien, unseren Theologen an der Andrews University, zitieren. Das ist schon eins weiter da. Der entscheidende Fehler der Pharisäer bestand darin, dass sie die Macht der Sünde unterschätzten. Daher glaubten sie, die Sünde sei durch die Überwindung der Sünden A, B und C aus der Welt zu schaffen. Sie übersahen dabei völlig, und das war ihr großes Problem, dass die Herrschaft der Sünde fortbesteht, auch dann, wenn die Verfehlungen A, B und C überwunden sind. Der Sieg über einzelne Verhaltensweisen macht aus Sündern keine Gerechte. Sünde hat nicht nur mit Handlungen zu tun. Sünde ist eben nicht nur Übertretung des Gesetzes, wie wir es so schnell hin definieren. Sünde ist kein quantitatives Problem. Es ist nicht mit dem Ablegen oder dem Überwinden einer sündhaften Handlung nach der anderen gelöst. Die Sündlosigkeit wird so nicht erreicht. Sünde ist vielmehr ein qualitatives Problem. Wir leben im Aufruhr und in einer zerbrochenen Beziehung mit Gott. Und das Sündenproblem wird so nicht wirklich angegangen. Es findet keine Umwandlung des Herzens, des Verstandes statt. Das heißt eben, wir brauchen eine bessere Gerechtigkeit. Wir brauchen einen Erlöser. Nun komme ich zum biblischen Sündenverständnis nach diesen vier Vorbemerkungen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr prägnant, was folgen wird, aber es ist mir wichtig für all jene, die glauben, dass man sündlos leben könnte, denen müsste man dieses biblische Sündenverständnis in ihr Tagebuch schreiben. Erstens, Gedanken, Motive, Lebenshaltungen, auch unbewusste Lebenshaltungen und Taten sind Sünde oder können Sünde sein. Jesus hat gesagt, ihr habt gehört, was zu den Alten gesagt ist, ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren. Also Motive, Gedanken, Lebenshaltungen und nicht nur Taten können Sünde sein. Neurotische Lebenshaltungen, die man sich so angewöhnt hat und so tut manchmal auch, als könnte man sie nicht angehen, und Taten, die daraus entstehen, können auch Sünde sein. Und man ist es sich nicht einmal bewusst. Zweitens, Lieblosigkeit ist Sünde. In Römer 13 sagt Paulus, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Er dreht das also um. Wir können also sagen, bei wem keine Liebe hinter seinen Gedanken und Taten steht, der erfüllt das Gesetz nicht. Und wer einen anderen Weg als den der Liebeserfüllung geht, der sündigt, auch wenn er formal richtig handelt. Es geht hier nicht nur um richtig und falsch, sondern es geht darum, ob wir aus Liebe handeln. Das heißt, alles lieblose Denken, Empfinden, Reden und Verhalten ist sündhaft. Drittens, Gutes nicht zu tun ist Sünde. Also Jakobus kehrt hier das um, und redet im Sinne dessen, was Jesus vor ihm gesagt hat, im Gleichnis vom Weltgericht, von den Schafen und Böcken. Bei diesen Schafen und Böcken ist ja nicht der Vorwurf, dass sie etwas Schlechtes getan haben, dass sie eine Sünde getan haben. Das ist interessanterweise nicht das, sondern dass sie Gutes nicht getan haben. Und das ist ein Umkehr des Sündenverständnisses. Das Richtige nicht zu tun, ist biblisch gesehen auch Sünde. Sünde hat nicht nur eine aktive, sondern auch eine passive Seite. Das heißt, wenn ich mich einsetzen sollte für Schwache am Arbeitsplatz, für Benachteiligte, und es nicht tue, ist Sünde. Ellen White hat gesagt, Die verurteilende Macht des Gesetzes Gottes bezieht sich nicht nur auf die Dinge, die wir tun, sondern auch auf die Dinge, die wir nicht tun. Wir müssen nicht nur aufhören, Böses zu tun, sondern lernen, Gutes zu tun. Ganz im Sinn von Jakobus und von Jesus. Viertens, nicht nach dem Gewissen zu handeln, ist Sünde. Paulus sagt, was aber nicht aus dem Glauben kommt, das ist Sünde. Vorangehen die Verse von Paulus über Starke und Schwache im Glauben. Die einen Christen können etwas machen und andere nicht, weil sie es von ihrem Gewissen her nicht verantworten können. Und jetzt sagt Paulus, wer etwas gegen sein Gewissen macht, egal, das ist sehr interessant, egal ob es objektiv richtig oder falsch ist, weil es kein absolutes Gewissen gibt, wer nicht seinem Gewissen folgt, der sündigt. Nun wissen wir alle, dass unsere Gewissen geprägt sind durch Erziehung, durch Umwelt und was weiß ich was alles. Niemand von uns hat das gute Gewissen. Es kann jetzt also sein, so starke und schwache in der Gemeinde, dass einige etwas tun können und andere etwas nicht. Und es kann sein, dass auf beide Seiten sich eine Entwicklung ergeben kann, dass man merkt, vom Denken her, ja, das, was ich bis jetzt gedacht habe oder geglaubt habe, ist ja nicht richtig. Und man ändert es und das Gewissen wird anders geprägt. Fünftens, unbewusste Sünden sind auch Sünden. Wir unterscheiden prinzipiell zwischen bewussten und unbewussten Sünden und hier der Text im vierten Buch Mose. Wenn aber ein Einzelner aus Versehen sündigen wird, so soll er eine einjährige Ziege zum Sündopfer bringen. Also man musste im Alten Testament nicht nur für bewusste Sünden ein Sündopfer bringen, sondern auch für Dinge, die aus Versehen geschehen sind. Nur Sünden, die nicht bereut und nicht aufgegeben werden wollten, konnten nicht vergeben werden. Und jetzt sagen die Leute, die dann nach dem Konzept leben, dass man sündlos leben können müsste vor der Wiederkunft, ja, also alles das, was aus Versehen passiert, das sei keine Sünde, das sei ein Fehler. Ja, versteht ihr, man kann dann so runterdividieren, oder? Es ist klar, auch Dinge, die aus Versehen passieren, sind Sünden. Und jetzt, wenn ihr diese fünf Punkte gesehen habt, vom biblischen Sündenverständnis, hat noch irgendjemand den Eindruck, der Mensch könne sündlos leben? Ich weiß, das ist jetzt eine Suggestivfrage, aber ich finde, es ist wichtig. Wenn wir uns die fünf Punkte anschauen, Gedanken, Motive, Lebenshaltungen und Taten können Sünde sein. Lieblosigkeit ist Sünde. Gutes nicht zu tun ist Sünde. Nicht nach dem Gewissen zu handeln ist Sünde. Unbewusste Sünden sind auch Sünden. So. Und jetzt ist die Frage, und wir sind eigentlich einfach auf einem anderen Weg, an dem Ort wieder in der Bergpredigt, wo Jesus das pharisäische Sündenverständnis ad absurdum führt, so weit, dass sie sagen, aber dann schafft es ja doch keiner. Das ist die Idee von Jesus und der ganzen Lehre der Bibel, dass wir merken, wir schaffen es nicht, wir brauchen einen Erlöser, der uns vergibt. Ich glaube, dass uns bewusst geworden ist, wie umfassend bis ins Innerste, bis in unsere Motive hinein, bis ins Halbbewusste hinein das biblische Sündenverständnis reicht. Und wer dieses Verständnis nachvollziehen kann, der wird nie mehr davon reden, dass man sündlos leben können soll. Außer wir nehmen an, dass Gott uns schon vor der Wiederkunft verwandelt. Das ist aber nicht der Fall. Der evangelische Theologe Adolf Schlatter hat dazu gesagt, habe ich den ausgeblendet oder kommt er später? Entschuldigung, ich will schnell schauen. Ja, ich kann den Schlatter auslassen. Ich zitiere hier Ellen White: Wir können nicht sagen, ich bin sündlos, bis dieser schändliche Körper verwandelt und seinem herrlichen Körper gleich ist. Aber wenn wir ständig danach trachten, Jesus zu folgen, wird die gesegnete Hoffnung unser sein, vor dem Thron Gottes zu stehen, ohne Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen, vollkommen in Christus bekleidet mit seiner Gerechtigkeit und Vollkommenheit. Das ist die bessere Gerechtigkeit. Nicht unsere, sondern Christus, der uns rechtfertigt. Und zum Schluss deshalb ein paar Texte von biblischen Personen. Das ist gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin, sagt Paulus. Oder Jakobus, denn wir verfehlen uns alle mannigfaltig. Johannes, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Die Bibel kennt überhaupt den Ausdruck sündlos nicht, sollte einem doch zu denken gegeben. Sie kennt ihn gar nicht. Es gibt nur eine Aussage und die bezieht sich auf Jesus Christus, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Ich möchte hier mit diesem Zitat von Ellen White schließen. Keiner der Apostel und Propheten hat je behauptet, sündlos zu sein. Menschen, die Gott am nächsten standen und eher ihr Leben hingaben, als dass sie wissentlich ein Unrecht begingen, Menschen, die Gott durch besondere Offenbarungen und Kraft ausgezeichnet hatte, haben sich zu der Sündhaftigkeit ihres Wesens bekannt. Sie setzten ihr Vertrauen nicht auf ihre sündige Natur, beanspruchten auch keine eigene Gerechtigkeit, sondern verließen sich einzig und allein auf die Gerechtigkeit Jesu Christi. Das ist die Lösung des Sündenproblems. Machen wir uns also nichts vor bezüglich des Sündenbegriffs des Biblischen. Es ist radikal, geht durch. Da haben wir keine Chance, wenn wir das versuchen, aus uns zu erledigen. Wir sollen mit Jesus Christus den Weg gehen und glauben, dass er uns erlöst hat und vergeben hat. Und erst das wird uns die Angst nehmen, die so viele umtreibt. Die Lösung liegt nicht in uns, sondern sie liegt in Jesus Christus. Und er nimmt uns die Angst, dass es uns nicht reichen könnte. Er liebt uns, wie wir das schon gesehen haben. Und das nächste Mal dann etwas Adventgeschichtliches, wie es theologisch zu dieser Vorstellung kommen konnte, dass man sündlos leben können sollte zwischen Abschluss der Gnadenzeit und der Wiederkunft.